Wenn ich ein lokales Unternehmen habe, dann werde ich kurz oder lang darüber nachdenken, wie schaffe ich es, mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit aufzubauen und das vielleicht mit Instagram, mit YouTube Shorts, mit TikTok. Und die Frage ist ja, was mache ich, wie mache ich das, wie oft mache ich das? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir heute einen Gast eingeladen. Ich freue mich total, Michael Merkel hier zu begrüßen. Ich lese einmal kurz vor, was sein LinkedIn-Profil sagt. Er ist Unternehmer, mehrfach preisgekrönter Speaker, Experte für Positionierung, Kommunikation, Social-Media-Reichweite und hat schon über 250.000 Menschen auf YouTube erreicht. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt über ihn und eine gute Investition in Erfolg. Das war sozusagen das Intro.
Da hast du dir meinen LinkedIn-Text von vor 3 Jahren jetzt rauskopiert.
Wie auch immer, gerne kannst du uns jetzt einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und warum du das machst.
Ja, also teilweise hat es gestimmt. Ich heiße wirklich Michael Merkel. Ja, sehr gut. Bin Gründer von RealFix, ist eine Videoagentur, gerade spezialisiert auf Shortform-Content, also die Videos, die man kennt von TikTok. TikTok hat damit begonnen, Instagram-Reels, YouTube-Shorts, ist unser Hauptfokus tatsächlich. Und wir haben noch ein zweites Format inzwischen, das sind Longform-Interviews, Conversion-Interviews, wie ich sie nenne, die so aufgebaut sind, dass eine bestehende Community in YouTube einfach durchgeleitet wird durch die Ideen, die es verstehen muss, damit es am Ende auch kauft. Ansonsten 250.000 Menschen erreicht, das inzwischen ein bisschen mehr. Wir haben jetzt auch einen eigenen Podcast, da ist allein eine Folge irgendwie 150.000, die habe ich hochgeladen mit 500 Abonnenten. Also man sieht auch, dass diese Formate funktionieren. Und was die Süddeutsche Zeitung da schreibt, da habe ich mal einen Speaking Award gewonnen, das ist ewig her, da war ich noch jung. Das habe ich, muss ich auch ehrlich sein, dann irgendwann mal so rauskopiert, diesen einen Satz, wo ich mir dachte, klingt gut, wenn die Süddeutsche Zeitung das über einen sagt. War der Lokalteil.
Absolut.
Ja, um fair zu bleiben.
Aber du betreibst sozusagen eine Firma, die sich ganz stark mit dem Thema Instagram, aber auch Long-Content beschäftigt. Das heißt, ihr habt Kunden, die in der Form zu euch kommen und sagen, hey, ich würde gerne irgendwas machen. Und ihr beratet die dann oder wie ist so der normale Ablauf?
Ja, wir machen die Videos für die.
Ah, okay.
Also, wir können mal ein Beispiel machen, angenommen jemand ist Arzt, ja, wir haben 3, 4 Ärzte als Kunden, auch sehr bekannte Ärzte in Deutschland, Dr. Ulrich Selz zum Beispiel oder auch Liebscher und Bracht, also Schmerztherapeuten, läuft einfach so ab, wir treffen uns für eine Stunde im Monat, wir treffen uns online, wir stellen denjenigen Fragen, die beantworten die Fragen, aus den Antworten machen wir dann die Videos, das heißt wir helfen denen manchmal bei der Formulierung, wir sagen dann sowas wie, sag doch nochmal den Satz, dann können wir den nachher nach vorne schneiden, weil ja gerade der erste Satz bei kurzen Videos sehr, sehr wichtig ist, damit man das nicht wegwischt. Und dann schneiden wir das fertig, untertiteln das, laden das für die hoch und nach einer Stunde ist für die Arbeit getan. Und die haben eigentlich nur über ihr Thema geredet, das macht den meisten auch Spaß. Wir bereiten manchmal noch ein bisschen Themen vor, wo wir sagen, darauf kann man reagieren oder das ist gerade im Trend oder das ist aktuell. Und im Dialog entstehen diese Videos und so ziehen wir eigentlich die Expertise raus aus dem Experten. Und die Formulierung schleifen wir dann und die Arbeit machen wir auch für die.
Okay, das heißt, er muss nicht in der Nähe wohnen, wo ihr seid, sondern kann ganz Deutschland sein und
genau. Man
braucht eine Stunde im Monat für den Content von einem Monat oder von einer Woche? Oder?
Von einem Monat.
Von einem Monat.
Genau.
Und ihr macht sozusagen alles, außer die Fragen zu beantworten.
Genau, das maßt man uns nicht an, ja, weil das müssen die Leute natürlich selber machen, aber ich meine, wir könnten es kurz durchspielen, theoretisch, ne, wie das abläuft. Ich meine, ich könnte dir zum Beispiel die Frage stellen, was ist der größte Fehler, den Leute im Fahrradmarkt machen? Jetzt könntest du was darauf antworten?
Ja, im Fahrradmarkt machen, die denken, das ist ganz einfach. Also wir haben ganz viele Neugründer, die einfach denken, Fahrradhandel ist ganz simpel, muss ja nur einkaufen und verkaufen sozusagen. Aber es sind leider ein paar Dinge mehr, die dazu gehören. Und dazu gehört zum Beispiel auch Reichweite, zum Beispiel auch Marketing, zum Beispiel auch richtig Mitarbeiter zu finden. Also Fahrradladen ist vom Prinzip her simpel, aber es gibt einfach sehr, sehr viele Bausteine, die du halt beachten musst, um einen erfolgreichen Fahrradladen zu führen.
Ja, so, jetzt könnte man im Endeffekt den Teil schon nehmen. Jetzt könnte ich noch sowas sagen, wie sag doch nochmal den Satz, was ist ich. Das Fahrradgeschäft ist nicht simpel, weil das vielleicht den Glaubenssatz umdreht. Da hört jetzt jemand eher zu, weil er sich vielleicht denkt, hey, ich dachte, es ist simpel, jetzt höre ich mal lieber rein, ich will das gerade machen. Den Teil, den du danach gesagt hast, den könnte man jetzt noch ein bisschen feinschleifen, könnten vielleicht ein Beispiel bringen, eine Analogie bringen, das Video wäre fertig. Jetzt würde ich dir eine zweite Frage stellen, dann wäre das zweite Video fertig.
Weiter geht's.
So läuft es ab.
Wunderbar. Aber heute sind wir sozusagen zum Thema Lokalunternehmen da und wir haben uns sozusagen vorgenommen, dass wir einfach mal einsteigen, was muss ich beachten, wenn ich jetzt ein lokales Geschäft habe. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier das Szenario auf, was es vielleicht auch gar nicht so abgespaced ist, sondern wir haben also einen Fahrradladen, einen lokalen Fahrradladen, könnte auch ein Friseur sein oder könnte auch ein lokaler Dienstleister sein und dazu sind wir uns ja einig, musst du mittlerweile schon irgendwas machen, damit jemand zu dir in den Laden reinkommt. Also es reicht nicht mehr, wir haben es vorhin darüber gesprochen, die Tür aufzumachen und dann laufen Leute in den Laden rein, schmeißen Geld auf den Tisch. Nee, sondern müssen irgendwas machen, um sozusagen bekannt zu werden, damit jemand weiß, okay, da ist ein Fahrradladen und jetzt muss ich irgendwie auf Social Media, Internet, wie es da so diese neumodischen Dinge gibt in der Form, muss ich jetzt irgendwie loslegen. Und meine Frage an dich wäre zu sagen, angenommen, wir haben jetzt gar nichts. Doch, wir haben eine Homepage. Sagen wir, wir haben eine Homepage, ja, aber im Bereich Social Media haben wir einfach gar nichts. Was muss ich denn jetzt wissen, um loslegen zu können? Und mit was würdest du mit deinem Business-Tag heute loslegen? Also was würdest du sozusagen jemand wie mir, der Fahrradladen hat, eine Homepage hat, wie soll ich starten?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man das, was man vielleicht bislang denkt über Online-Marketing und über das Internet, dass man das mal hinterfragt. Weil ich glaube, dass viele Leute, die im lokalen Geschäft sind, sich denken, das ist kompliziert, das funktioniert doch nicht für lokale Unternehmen. Und gerade wenn man zum Beispiel ein Friseur ist, zum Beispiel ein Fahrradgeschäft hat, dann hat man einen riesen Vorteil. Die Konkurrenz macht es meistens nicht. Das ist viel, viel leichter. Ich meine, schon bei meiner Branche, Marketingagentur, jeder macht Social Media, sehr klar. Das heißt, es ist natürlich auch viel, viel schwieriger zu konkurrieren. Funktioniert auch, wenn man ein paar Sachen beachtet. Aber wenn ich einen Laden habe, der lokal irgendwo ist, dann ist es super einfach. Weil ich bin quasi im Trend voraus. Die anderen machen immer noch das, was so vor 20 Jahren oder so man gemacht hat, wie du es gesagt hast, einfach aufsperren. Wenn ich da nur ein bisschen was mache, ich muss es nicht mal perfekt machen. Ich muss es nicht mal komplett alles richtig machen. Ich bin so weit voraus. Du hast mir selber vorhin erzählt, und das ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt, dass als du gestartet hast mit deinem Fahrradladen in München, Berg am Laim, wart ihr in irgendeiner Seitengasse?
Sind wir immer noch, ja.
Seid ihr immer noch? So. Und es sind Leute, du hast gesagt, aus Wien gekommen, aus Berlin, weil die euch über Social Media entdeckt haben. Und deswegen, zweiter wichtiger Punkt, man ist gar nicht so lokal, wie man denkt. Dieser Zeit von, da gibt's den Friseurladen in Dorf 1 und in Dorf 2 gibt es den und in Dorf 3 und ich gehe halt zu dem in meinem Dorf, ist vorbei. Leute fahren hunderte Kilometer teilweise, wenn sie sagen, das ist genau derjenige, dem ich vertraue, das ist genau derjenige, den ich mag. Also würde ich sagen, gar nicht so lokal denken. Das sind mal die zwei Sachen, die man erstmal verstehen muss, weil sonst fängt man gar nicht an. Sonst sagt man, das bringt wahrscheinlich alles gar nichts. So, und dann, was würde ich als erstes machen? Das erste ist mal, ich würde mir grundsätzlich ein paar Fragen stellen. Und das erste ist immer, wen will ich eigentlich erreichen? Weil alles, was ich mache, muss zielgerichtet sein für genau die Person, die ich ansprechen will. Wenn ich einen Friseurladen habe, bin ich ein Friseur für alle Leute? Oder sage ich, ich bin vielleicht spezialisiert auf Hochzeitsfrisuren? Ja, das ist bestimmt auch keine schlechte Spezialisierung, weil gerade da ist es besonders wichtig, dass die Frisur nicht misslingt, weil heiraten tut man ja nur 3-4 Mal im Leben. Und da sollten dann den 3-4 Tagen des bestenfalls auch die besten Frisuren sein. Also ich muss das erstmal überlegen, so, wer ist es eigentlich? Und dann kann ich anfangen, Plattformen und den jeweiligen Content dafür zu drehen. Können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen.
Okay, jetzt nehmen wir uns mal an, wir haben einen Fahrradladen. Mhm. Wir verkaufen hochwertige Fahrräder. Wir sind speziell auf das Thema Ergonomie. Das heißt, der Kunde bekommt das Fahrrad nicht einfach nur so, sondern wird vorher ausgemessen, man stellt ein paar Fragen. Man will genau herausfinden, was sozusagen das passende Fahrrad ist für den Einsatzzweck. Und wir wollen auch im Nachhinein für den Kunden sozusagen einen starken Service bieten. Unsere Zielgruppe sind normalerweise Kunden, die sehr serviceorientiert sind. Also die wollen einfach gerne Fahrrad fahren und die wollen einen Partner haben, der sozusagen bei der Fahrradwahl und auch nach der Wahl des Fahrrades da sind. Die sind normalerweise nicht so sehr werkstattaffin oder kennen jetzt irgendwie jedes YouTube-Video oder jedes Bike-Magazin auswendig, sondern ihr Hobby ist jetzt nicht am Fahrrad zu schrauben und sich mit dem Thema Fahrrad zu beschäftigen, sondern vor allem einfach gerne mit dem Rad zu fahren. Vielleicht in die Arbeit, vielleicht auch am Wochenende, vielleicht auch in den Bergen, das ist egal. Aber sie fahren einfach gerne Rad.
Ja, dann würde ich Folgendes machen. Ich würde vor allem Informationscontent erstmal machen, wo ich aufkläre über Dinge, die die Zielgruppe vielleicht nicht weiß. Das gibt's überall. Ich weiß zum Beispiel gar nicht vielleicht, dass es gewisse Serviceleistungen überhaupt gibt. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, dass ich da vermessen werden kann und dann mein Fahrrad genau auf mich abgestimmt ist. Ich weiß nicht, welche Knochen sich dann nicht mehr schmerzhaft anfühlen nach dem Fahrradfahren, wenn ich sowas mache. Also ich muss erstmal aufklären, weil der größte Fehler ist immer zu denken, die Zielgruppe weiß genauso viel wie ich selber. Ich bin ja der Experte. Die Zielgruppe ist ja nur diejenigen, die das Ganze verbrauchen sozusagen. Ja? Also keiner, der Fahrrad fährt oder dem wenigsten, haben viel Ahnung von Fahrrädern. Ja? Die haben höchstens, was weiß ich, immer Rückenschmerzen nach dem Fahrradfahren oder immer Gelenkschmerzen oder was auch immer und stellen sich entweder gar nicht die Frage, woher kommt das? Dann kann ich darüber ein Video machen. Hey, wenn du immer wieder Gelenkschmerzen hast und Fahrrad fährst, hat das damit zu tun? Oder die wissen, dass sie es haben, aber wissen nicht, wie sie es lösen können. Dann sage ich ja, wenn du nach dem Fahrradfahren immer Gelenkschmerzen hast, dann liegt das an der Lenkereinstellung. Keine Ahnung, so ein Video. Jetzt checkt der Zuschauer zum ersten Mal, okay, das habe ich so noch nicht gewusst. Und jetzt kann ich im nächsten Satz natürlich sagen, das liegt einfach darin, dass du ein Fahrrad hast, was gar nicht auf deine Körpergröße und dein Gewicht eingestellt ist. Und du wirst, wenn du weiterhin mit diesem Fahrrad so fährst, locker in ein, in zwei, in drei Jahren einen Bandscheibenvorfall haben. Ich erfinde das jetzt, ne, weil ich jetzt nicht Experte auf dem Thema bin. Das würde ja der Experte sagen. Aber einfach nur, um mal was zu sagen. So, und was jetzt passiert ist, dass ich sagen kann, wir bei uns, wir stellen das Fahrrad genau perfekt auf dich ein. Und dann wirst du merken, wenn du beim nächsten Mal im Fahrrad fährst, es fühlt sich ganz anders an. Das fühlt sich danach nicht mehr an, wie, dass du eine Treppe hochgelaufen bist mit einem schweren Rucksack, sondern du fühlst dich wie eine Feder, leicht wie eine Feder. Das Fahrradfahren macht dir wieder Spaß. Du musst nicht entscheiden zwischen, habe ich mein Hobby und Schmerzen oder lasse ich es sein und habe dafür keine Schmerzen, sondern du kannst wieder ein Hobby haben ohne Schmerzen. So ein Video kann ich machen. Das ist zum ersten Mal jetzt in der Zielgruppe drin. Okay, das wusste ich bisher noch gar nicht. Und dann gehe ich natürlich genau zu wem? Ich gehe zu demjenigen, der mir das Problem schildern kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Regel. Wir Menschen kriegen ein Problem von jemandem genau erklärt. Dann gehen wir automatisch davon aus, dass der auch die Lösung hat. Wenn du jetzt zu einem Arzt kommst und du sagst, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, Herr Doktor. Und das ist ein Arzt, der kann dir ansehen, warum. Und sagt, ja, weißt du was, dann nimmst du einfach Kopfschmerztablette 1, 2, 3 und dann wird es besser. Da hast du kein gutes Gefühl mit.
Zu einfach.
Zu einfach. Du denkst dir irgendwie so, der hat doch gar nicht nachgefragt. Woher will der das wissen? Selbst wenn das richtig ist. Wenn er dir sagt, ja, da ist der und der Wirkstoff drin und das haben schon 20 Leute vor dir genommen und so, dann sagst du immer noch trotzdem, ja, aber ob das jetzt genau für mich richtig ist, weiß ich nicht. Jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Du kommst zum Arzt, sagst, na ja, Doktor, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Und dann sagt der Arzt, ja, ist es eher an der Schläfe oder an der Stirn? Ah, ist an der Schläfe. Ah, okay, sind Sie Seitenschläfer? Ich erfinde wieder irgendwas. Ja, ich lege immer auf der Seite. Ah, okay, dann war es wahrscheinlich so, dass wenn Sie aufstehen, haben Sie auch im Nacken eine Verspannung, oder? Und dann strahlt der Schmerz da ein bisschen aus. Und das ist auch ein stechender Schmerz, kein pochender. Und du sagst immer, ja. Und jetzt sagt er, einfach die Tablette nehmen, 3 Tage, dann ist es weg. Oder er sagt, es ist nicht eine Tablette, Sie müssen das machen. Jetzt glaubst du demjenigen, weil der hat dein Problem besser geschildert, als du schildern konntest, dann gehen wir automatisch davon aus, dass wir die Lösung auch haben. Und da fahren wir dann eben auch ein Stück weiter, weil wir ja jetzt Vertrauen zu demjenigen haben. Also wir gehen nicht mehr einfach in den Fahrradladen, Friseurladen um die Ecke, sondern wir gehen zu dem, der das Video gemacht hat.
Das heißt, du sagst, wir sollen Inhalt machen, wo sich A, Vertrauen aufbaut und das baut sich am besten so auf, indem wir auf Themen hinweisen, vielleicht auch Themen erörtern und dann sozusagen eine potenzielle Lösung dafür aufzeigen.
Das ist eine Art. Man muss Folgendes verstehen, es gibt verschiedene Arten von Content, also Inhalten. Und damit meine ich jetzt nicht die Darreichungsform, weil Darreichungsform ist, mache ich es in Schrift, mache ich es in Video, mache ich es in Audio. Ich würde immer Video machen, weil Video das größte Vertrauen hat.
Warum?
Ganz einfach, weil Video ist wie ein Gespräch. Und ein Gespräch ist immer mehr Vertrauen, als was zu lesen. Wir können ja mal kurz ein Experiment machen. Wenn der Zuschauer sich jetzt mal vorstellt, alles, was ich bislang gesagt habe, läuft nur in Schriftform durch. Aber man hört mich nicht und man sieht mich nicht. Ist da die gleiche Vertrauensbasis da? Da müsste der so viel mehr von mir lesen und inhaltlich überzeugt werden. Aber jetzt sieht man, wie ich spreche. Der Zuschauer kann entscheiden, den mag ich oder den mag ich nicht. Der eine sagt vielleicht, der redet mir zu viel. Der andere sagt, hey, toll, wie der erklärt. Dadurch entsteht eine Vertrauensbindung. Und das geht über Video am leichtesten, weil Video ist am nächsten dran an einem echten Gespräch. Deswegen würde ich Videocontent machen. So, aber dann muss man sich eben überlegen, mache ich jetzt Content, ist der für, ich sag mal, Verkauf da? Also will ich jemanden näher an eine Verkaufs- oder an eine Kaufentscheidung ranbringen? Das ist das, was ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, ne? Du hast da Schmerzen, komm doch in den Laden, dann regeln wir das. Oder mache ich was ihr clevererweise gemacht habt, ich mache Reichweite-Content. Reichweite heißt nichts anderes als viele Leute sollen sehen. Und viele Leute sehen natürlich Dinge, die für sie jetzt gerade relevant sind. Um bei diesem Lenkerbeispiel zu bleiben und den Rückenschmerzen, das ist natürlich nur für jemanden relevant, der gerade Rückenschmerzen hat. Alle anderen werden das Video nicht anschauen. Und die sagen, brauche ich nicht. Ja. Aber ihr habt mal Schlösser geknackt, hast du mir erzählt. Das ist halt einfach so spannend, dass es jetzt in dem Moment für viele Leute relevant ist. Das heißt, auch derjenige, der gerade nicht mal nachdenkt, ob er ein Fahrrad braucht, der keine Rückenschmerzen hat, schaut sich das an, was sich denkt, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Markus dieses Schloss knackt. Und jetzt wird derjenige aber auf euren Kanal gezogen, auf euer Profil gezogen, sieht den weiteren Content, sieht die weiteren Videos und denkt sich, voll die interessanten Sachen zum Thema Fahrrad. Und oh, dieses Problem habe ich ja. Also ich muss immer denken in, mache ich es für viele Leute oder mache ich es, weil ich einfach jemanden näher an eine Kaufentscheidung bringen will. Man kann auch einen Mix machen. Also es gibt auch Möglichkeiten, wenn man Formate entwickelt, wo man wirklich viele, viele Leute aufmerksam macht und dann am Ende die Argumentation hin zum Produkt oder zur Dienstleistung macht.
Okay, das heißt, nochmal kurz einen Schritt zurück, Anführungszeichen. Wir müssen uns erstmal Gedanken machen, wer ist mein Kunde, was interessiert diese Person, was für Themen kann ich sozusagen dort liefern und wie geht es dann weiter?
Ja, also je nachdem, wie man es macht. Es ist immer die Frage, meist alleine oder meist mit jemandem zusammen. Ich gehe mal erst alleine durch. Weil wenn man es alleine macht, wenn man gerade am Anfang ist, da muss man natürlich gewisse mehr Schritte beachten, die einem nicht abgenommen werden. Ich muss überlegen, für wen mache ich es. Dann muss ich überlegen, welche Probleme hat der, was hat er für Wünsche, was für vor allem alltägliche Momente mit meinem Produkt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also was passiert denn, wenn ich Fahrrad fahre? Was weiß ich, die Hose wird schmutzig oder die Bremse quietscht und das nervt mich. Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, das muss ich überlegen. Und jetzt muss ich einfach immer nur Folgendes machen. Das Problem, das derjenige hat, verknüpfe ich mit meiner Lösung. Und dazu brauche ich einfach eine Argumentation. Das ist jetzt nicht in jedem Video ratsam zu machen, weil irgendwann die Leute checken, der will nur was verkaufen. Aber das ist ein Weg, ein kurzes Video zu machen. So, jetzt brauche ich eine gute Formulierung dafür. Es muss ja schlüssig sein, was ich da sage. Ich spreche das Video einfach in der Kamera. Auf Social Media sollte man untertiteln, weil viele hören das ohne Ton mit dem Handy. Dann lade ich es hoch und dann warte ich einfach, bis Leute mich entdecken. Und gerade bei dieser Kurzvideoform, also TikTok-Videos, Reels, YouTube-Shorts, da wird man hauptsächlich ausgespielt von den Plattformen an Leute, die einen noch nicht kennen. Das hat jetzt was mit den Plattformen selber zu tun, müssen wir nicht drauf eingehen. Aber mich sehen Leute, die mich davor noch nie gesehen haben. So, jetzt sehen die dieses Video und sagen, das war interessant. Dann merkt sich die Plattform, ah, der hat das Video angeschaut, der muss es interessant gefunden haben. Dem schicken wir mal wieder eins von dem. Und jetzt irgendwann merkt man, das ist ja irgendwie immer der gleiche, irgendwie ist der immer sympathisch, irgendwie gibt er mir immer Tipps. Jetzt schaue ich mir mal dieses Profil von dem an. Ah, interessant, was er da noch so macht. Jetzt gehe ich mal auf die Webseite. Ah, interessant, ich wusste gar nicht, dass er es anbietet. Das brauche ich ja gerade. Und jetzt kauft er. Also das ist der Weg, wenn man es alleine macht. Wenn man es mit einer Agentur macht, wie zum Beispiel uns, muss man sich viele Fragen nicht stellen, weil wir überlegen natürlich, was kann spannend sein für die Zielgruppe. Man muss im Endeffekt nur die Frage beantworten. Also sehr, sehr viel Hirnschmalz kann man abgeben. Man muss nichts schneiden, man muss nichts untertiteln, nichts selber hochladen. Das wird dann alles abgenommen. Aber diese zwei Wege gibt's. Das ist immer der Vorgang. Also ich brauche ein Thema, dann brauche ich ein Text, Skript. Ja, das muss nicht immer genau Wort sein, aber ich muss überlegen, was ich sage. Dann muss ich es filmen, dann muss ich es schneiden, dann muss ich es untertiteln, dann muss ich es hochladen. Das sind immer die Schritte.
Absolut. Jetzt hast du vorhin sozusagen einen Fachbegriff gesagt, Short-Content und Long-Form-Content. Ja. Ich weiß, was das bedeutet, aber vielleicht kannst du auch mal ganz kurz für Zuschauer, die davon noch nie was gehört haben, mal kurz erläutern, was es bedeutet und wann du vielleicht was auswählen würdest.
Ja, also Short- und Long-Form heißt nichts anderes als, wie lange dauert das Video. Short-Form-Content ist, das kann vielleicht 5 Sekunden sein, bis so eine Minute, vielleicht 90 Sekunden. Und Long-Form-Content in meiner Wahrnehmung ist schon wieder sowas, was wir jetzt hier machen. Das dauert wirklich vielleicht eine Stunde, ein Gespräch. So, jetzt muss man Folgendes verstehen. Warum eigentlich beides machen?
Also du sagst, man muss beides machen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ich würde immer beides machen aus folgendem Grund. Beides hat Stärken und Schwächen. In einem kurzen Video, sagen wir mal 30 Sekunden, da bin ich dann in der Lage, eine Idee zu liefern. Eine einzige. Mehr soll es auch nicht sein. Weil man muss verstehen, wie das vorgeschlagen wird. Für jeden, der Nutzer ist von Social Media, ob es jetzt YouTube ist, ob es TikTok ist, ob Instagram, diese kurzen Videos werden einem ja vorgeschlagen und dann wischt man ja so durch. Und alles, was nicht interessant ist, wischt man weg. Da könnte ja schon wieder eine Katze kommen, die ein Rückwärtssalto macht oder irgendein Comedy-Ausschnitt oder was auch immer einen interessiert oder irgendwie Fußballzusammenfassung. Das heißt, es muss wirklich jetzt schnell relevant sein. So, aber ich kann hier entdeckt werden. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich werde ausgespielt, den Leuten gezeigt, die mich davor noch nie gesehen haben, ich kann entdeckt werden. Muss aber kurz mich verhalten, weil da schaut keiner 10 Minuten an. Weil irgendwann dauert es zu lang. So, manchmal sind Leute aber auch bereit, sich sehr, sehr lange Videos anzuschauen, wie zum Beispiel dieses hier. Das ist dann, hat dann meistens was mit der, gerade mit der alltäglichen Situation zu tun, ja. Also, wann schaut man sich kurze Videos an? Toilette, man wartet auf den Bus, keine Ahnung, man hat mal kurz 5 Sekunden oder 5 Minuten zum Durchatmen, scrollt da durch. Jetzt, wenn ich aber esse oder ich fahre Auto, beim Auto höre ich dann vielleicht
das. Sollte man kein Video anschauen.
Sollte man natürlich kein Video anschauen, klar. Aber dann höre ich vielleicht zumindest die Audiospur von diesem Video, kann man ja auf YouTube auch. Dann bin ich ja gar nicht in dem Modus, dass ich was wegklicken will. Ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit meine Gabel weglegen und dann wieder klicken, sondern ich will eigentlich was am Stück hören. Dann höre ich mir was Langes an. Was ist der Vorteil daran? Ich kann viele Ideen auf einmal jetzt erklären. So wie wir es ja hier auch gerade versuchen. Und jetzt kann ich jemanden wirklich, der noch fast gar keine Ahnung von dem Thema hat, mit einem Video von 10 Minuten, 30 Minuten oder eben einer Stunde, im Interviewformat funktioniert das deutlich besser, eine Stunde, weil man die Aufmerksamkeit besser halten kann. Im Gespräch ist es leichter zu folgen als einem Video, das man so macht. So, aber wenn ich jetzt so eine Stunde Video habe, in einem Gespräch, dann kann ich ganz schön viele Ideen liefern. Ich kann jemanden wirklich von dem Punkt, von dem er jetzt im Kopf steht, sehr nah ranbringen an das, was er wissen muss, damit er zum Beispiel in den Laden kommt und damit er das Produkt kauft. Und deswegen braucht es beides. Ich brauche diesen einen Content, den kurzen, damit ich entdeckt werde überhaupt mal und damit jemand dann auf den Kanal oder mein Profil geht und sagt, jetzt schaue ich mir den langen auch an, aber da versteht er eigentlich erst, was zu tun ist und da baut er richtig Vertrauen auf. Deswegen diese Kombination.
Okay, das heißt, ich mache den kurzen Content, um auf den langen eigentlich aufmerksam zu machen.
Ja.
Könnte man sagen. Wenn ich jetzt bei null anfange, ja, also Fahrradladen, null Inhalte, was mache ich dann zuerst? Kann ich beides gleichzeitig machen. Oder ich könnte beides gleichzeitig machen, aber die Chance, dass ich dann mit beiden eher wieder aufhöre, ist ja dann relativ groß.
Ja, also man sollte etwas machen in einem Rahmen, wo man es konstant halten kann, definitiv. Es ist aus meiner Sicht nicht so wichtig, jeden Tag ein Video zu machen. Es ist nur wichtig, keine zu langen Lücken zu haben, weil einen ja die Zuschauer auch wieder vergessen. Man ist ja oft nicht der Einzige in seinem Themengebiet. Also ich würde vielleicht so starten, wenn ich das jetzt alleine machen würde. Dann würde ich vielleicht hergehen und sagen, was sind so die 2 bis 3 absolut relevantesten Themen in meinem Themengebiet? Was interessiert die Leute? Was höre ich immer wieder im Laden? Wo haben die Leute Fragen zu? Dann mache ich dazu einfach ein Video.
Ein langes oder ein kurzes?
Dann mache ich erst ein langes.
Okay.
Genau, mache ich erst ein langes Video zu. Vielleicht 5 Minuten, wo ich einfach die Frage kläre. Weil was passiert, wenn jemand diese Frage hat, im Laden, dann hat er die meistens auch schon, bevor er in den Laden kommt. Das heißt, er googelt vielleicht nach dieser Frage oder er geht auf YouTube und gibt die Frage ein und dann kommt mein Video. Und dann erkennt er, ich bin offenbar Experte dafür, dann gehe ich doch mal zu dem im Laden, dann kann ich den mehr fragen. Das würde ich zuerst machen. Vielleicht 3 oder 4 Videos aufnehmen. Nicht irgendwie fancy mit Cutting oder völlig egal. Einfach in die Kamera sprechen, das sagen, Sprechpausen rausschneiden, fertig. So, jetzt die kurzen Videos. Es gibt 2 Wege. Der eine Weg ist, dass ich aus dem langen Video kürzere Ausschnitte rausschneide. Das ist besser als nichts, aber ich empfehle es nicht. Weil das ist so ein bisschen so, als wenn du Spaghetti Bolognese kochst und sagst, jetzt haben wir schon Spaghetti, jetzt machen wir irgendwie noch eine Nachspeise draus. Weil das will ich auch noch.
Aus Spaghetti Bolognese, das könnte spannend
werden. Das ist halt schwierig, ne? Also klar, du kannst vielleicht sagen, ja, die Spaghetti nehme ich da irgendwie und tue noch ein bisschen Eis dazu, dann ist es ein Spaghetti, aber schmeckt jetzt
Spaghetti-Eis.
Schmeckt jetzt auch nicht so gut. Das heißt, ich würde schon eher dann hergehen und ich würde das Gleiche machen wie bei den langen Videos, erstmal, aber ich würde knapp antworten. Nur eine Teilidee nehmen und würde am Anfang vielleicht, um nicht mich selbst überfordern, 10 Videos im Monat aufnehmen. Das kann man alles in einem Vormittag machen, wenn man ein bisschen geübt ist, dann kriegt man das hin. Mit der Routine wird man viel, viel schneller. Wenn ich das Kapital habe, würde ich direkt mit einer Agentur starten. Ich würde es niemals alleine starten, weil man hat so viele blinde Flecken, man macht so viele kleine Fehler und dann funktioniert vielleicht was nicht. Und dann denkt man sich ja, warum? Das Schlimmste ist, wenn man für Fehlverhalten belohnt wird. Das gibt es ja auch. Also ein Video kriegt ganz viele Aufrufe, aber zum Beispiel von der falschen Zielgruppe, man merkt es gar nicht und dann ist die falsche Zielgruppe auf seinem Profil. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel, was einfach das Potenzial birgt, dass man was falsch machen kann. Aber der größte Fehler ist es, gar nicht zu machen. Und dann bin ich unsichtbar. Wenn ich die Falschen erreiche, erreiche ich immer noch einen Teil Richtige. Oder der Falsche empfiehlt mich wenigstens.
Ja, und ich mache etwas sozusagen. Genau. Also wenn ich jetzt etwas mache und ich erreiche vielleicht die falschen Zuschauer erstmal, dann muss ich, das ist ein Lernprozess, dann kann ich vielleicht nach und nach besser werden, aber ich bin in dem Prozess schon drin. Wenn ich gar nichts mache, dann erreiche ich nichts und werde auch keinen erreichen in der Form.
Ja.
Über das Thema Agenturen können wir gerne nochmal kurz ein bisschen später drauf eingehen, weil das ist in meinen Augen ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich habe sehr, sehr viel Geld in Agenturen versenkt. Ich habe dabei immer etwas aufpassen. Gelernt, aber ich habe auch echt viel Geld versenkt. Ja. Sozusagen. Also vielleicht hast du noch ein paar Tipps, wie man da die richtige Agentur vielleicht auswählen kann. Ja. Aber nochmal zusammengefasst, das heißt, wenn ich jetzt starten möchte, wäre eigentlich dein Tipp, 2, 3, 4 lange Videos für YouTube zu einem Thema zu machen und dann 10 Videos, kurze Videos mit demselben Thema für diese langen Videos, die ich auch an einem Vormittag erstellen kann, sozusagen, und ich da so nach und nach ausspiele, dann habe ich Content sozusagen für einen Monat,
genau.
Um dann sozusagen auf die langen hinzuarbeiten, also eine Art Straße zu bauen, könnte man sagen.
Genau, und jetzt ist Folgendes wichtig. Die langen Videos kann ich nur auf YouTube hochladen. Die kurzen Videos, die kann ich überall hochladen. Das ist der große Vorteil.
Überall heißt?
Überall heißt auch auf Instagram, auch auf Facebook, auch auf TikTok, weil ich TikTok nicht so wichtig finde im Business-Kontext. Und eben auch auf YouTube als Shorts. Also als, das ist halt quasi wie ein TikTok-Video auf YouTube, vereinfacht gesagt. So, das heißt, ich bin jetzt überall präsent. Und jetzt muss man verstehen, wie wird jetzt jemand auf mich aufmerksam? Es gibt nämlich 2 Wege. Der eine, der mich schon kennt und der mich noch nicht kennt. Also, ich habe einen Fahrradladen im Müllerdorf. So. Dann gibt es da ganz viele Leute, die dort wohnen, die sich vielleicht aktiv über mich informieren wollen. Die gehen nicht nur auf die Homepage, sondern was ganz oft jetzt heutzutage der Fall ist, gerade auch bei jüngeren Menschen ist, die gehen auf den YouTube-Kanal, die gehen auf das Instagram-Profil, die schauen sich jetzt die Videos aktiv an. Jetzt baue ich Vertrauen auf. Das ist der erste Weg. Und der zweite Weg ist, dass ich eben, wie ich es vorhin gesagt habe, vorgeschlagen werde, Leuten gezeigt werde, die mich sonst niemals kennengelernt hätten. Die hätten nie von mir erfahren. Und die müssen nicht mal vom Müllerdorf sein, die können auch vom Huberdorf sein. Und fahren vielleicht rüber, weil die sagen, den finde ich cool. So wie es bei dir passiert ist, wo Leute direkt aus Berlin und Wien gekommen sind. Ich meine, da gab es bestimmt auch Fahrradläden. Ja?
Bestimmt, auch auf dem Weg von Berlin nach München gab es noch Fahrradläden. Ja. Ja.
Also die hätten eigentlich wahrscheinlich in jedem Ort rausfahren können und sagen können, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu fahren, gehe ich da an Fahrrad.
Und es wäre noch viel schlauer gewesen, weil der Weg bei einem Platten oder einem Problem wäre viel näher gewesen. Ne? Ich meine, du fährst von Berlin nach München und wenn du eine Reklamation hast, dann wird es schwierig. Aber die haben es trotzdem gemacht, weil sie gesagt haben, wenn ich ein Fahrrad haben möchte, wenn ich so viel Geld ausgeben möchte, dann möchte ich das bei jemandem machen, den ich vertraue.
Genau so ist es. Also ich kann offen zugeben, ich habe eine Haartransplantation machen lassen von vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so. Man sieht es jetzt schon nicht mehr so richtig, weil es schon wieder weiter fortgeschritten ist. Aber ich habe ganz viel Videos angeschaut auf YouTube von Anbietern. Und ich bin in die Türkei dafür geflogen. Machen ganz, ganz viele. Also da musst du ja, du musst einen Flug buchen, ein Hotel buchen. Dann hast du noch den Pain, dass du dann mit deinem Skype da auf dem Flughafen rumläufst, du bist zum Glück nicht der Einzige, aber es ist
trotzdem... Danke zu ein paar Bildern, ne? Wo mehrere Leute...
Ja, aber es sind weniger, als ich gehofft habe. Ja? Warum mache ich das? Ich hätte ja auch einfach bei mir in München um die Ecke zu einem hingehen können. Der hatte keine Videos. Und das ist schon eine Sache, die nicht schief gehen sollte. Also habe ich mir, ich habe mir bestimmt 15, 20 Videos angeschaut. Wie läuft es ab? Welche Risiken? Wie schaut es danach aus? Dann Testimonials und so weiter. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen.
Das heißt, du möchtest sagen, dass dieser Trend gerade Haartransplantationen in der Türkei machen zu lassen, wo man ja mehrere Bilder von sieht aus dem Flugzeug, ne, der Hintergrund und siehst so, dass das davon kommt, dass da irgendjemand viele Videos gemacht hat und dass deswegen sozusagen Leute darüber gehen. Und in München gibt es auch die Möglichkeit, aber du kennst es nicht oder du hast kein Vertrauen dazu, weil da keiner da ist, der Videos gemacht hat.
Kann sich der Zuschauer einfach mal anschauen. Elite Hair hat einen YouTube-Kanal, hat einen Instagram-Kanal und da sind ganz, ganz viele Videos drauf. Und in München kenne ich keinen Anbieter, weil ich keinen YouTube-Kanal entdeckt habe. Und dann sage ich mir einfach, ich sehe ja die 100 Videos von Leuten, die es gemacht haben. Die zeigen mir genau, wie es funktioniert. Die sagen mir in den Videos, welche Risiken, was muss man danach beachten. Ja, dann denke ich mir, dann mache ich es doch bei dem. Fliege ich doch lieber in die Türkei. Und daher kommt der Trend bestimmt. Natürlich haben die auch einen Preisvorteil, ja. Aber kann ich auch wieder kommunizieren im Video. Wüsste ich ja sonst auch nicht. Ich wüsste ja nicht, dass es günstiger ist, wenn das nicht irgendwo kommuniziert wird.
Ja, aber mit Flug und einem Pipapo ist trotzdem günstiger. Also ich habe da jetzt keine Ahnung.
Guter Punkt. Guter Punkt. War vielleicht nicht mal.
Und kannst du im Urlaub verbinden. Weiß ich nicht, ob es Sinn macht.
Ja, muss man Männern davor machen.
Okay. Ja. Eine Woche in der Türkei und danach Methan wieder zurück.
Ja, so leicht ist es nicht. Das dauert, bis es wächst und so. Man schaut dann erstmal schon etwas schlechter aus als davor. Also noch schlechter in meinem Fall.
Okay, mit Haarwurzel wieder zurück.
Genau, mit Haarwurzel würde man. Man schaut aus, als würde man, wäre man so skalpiert.
Ich habe die Fotos gesehen so.
Ja.
Aber als anderes Thema, dann trifft mir jetzt hier ab. Ja. Okay, aber das ist ja sozusagen noch eine Message dabei. Im Endeffekt heißt es ja, wenn ich jetzt auf Social Media gehe, baue ich vor allem Vertrauen auf, was vor allem auch für Produkte Sinn macht, wo man vielleicht mehrere gedankliche Steps machen muss, um irgendwo zu kaufen. Na, also wenn ich jetzt einen Kaugummi kaufe, blöd gesagt, dann ist der Step, den richtigen Kaugummi auszuwählen, wahrscheinlich ein kleinerer, als wenn ich jetzt irgendwo was für 5.000 bis 10.000 Euro kaufen möchte.
Ja, das ist ein super Punkt. Also Kaugummi, ein Kaugummi-YouTube-Kanal, da müsste man sich schon strategisch gut überlegen, wie man den aufbaut, weil ein Kaugummi nämlich erstmal nach einem Kriterium Geschmack.
Ja, wobei auch da die korrigieren. Du hast vorhin gesprochen über Sichtbarkeit, dass jemand das kennt und über Vertrauen. So, jetzt mein Beispiel war eigentlich sozusagen in diesem Kaugummi-Beispiel jetzt eigentlich nur das Thema Vertrauen und das andere sozusagen das Sichtbarkeit. Wenn ich jetzt einen neuen Kaugummi rausbringe, dann würde ich den vielleicht sozusagen über Social Media dann bekannt machen.
Das würde ich auf jeden Fall machen, aber du hast gesprochen von den Steps, bis jemand das macht.
Ja.
Und den würde ich anders vermarkten, den würde ich dann eher vermarkten über andere psychologische Trigger, also was weiß ich, der Kaugummi, wenn man mit dem eine Blase macht, dann kommt da eine Figur raus. Ich erfinde jetzt irgendwas. Also muss irgendwas Besonderes sein. Warum jetzt dieser Kaugummi? Ja, da muss ich dann irgendwas zeigen, dass jemand sagt, oder es ist ein Trend oder was weiß ich, ich bringe Promis mit rein. Es gibt tausend Möglichkeiten, das ist jetzt nicht wichtig für die Zuschauer von deinem Podcast hier. Aber bei Fahrradladen ist es was anderes. Ich brauche viele Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Oder ich habe mir jetzt Skier gekauft, neue und Skischuhe. Ja, da im Laden selber habe ich erst gemerkt, wie viele Sachen man da eigentlich wissen kann zu. Ja? Dann hat er mir da noch Einlagen gemacht, weil ich so einen komischen Fuß habe. So, das kann ich auch alles online abbilden und dann sage ich vielleicht, ja, stimmt, ich habe immer ein, was weiß ich, Stechen im mittleren Zeh, wenn ich Skifahre. Ja, das liegt daran, dass du keine Einlage hast, sagt er dann in einem Video. Ja, dann gehe ich wieder dahin. Also diese Ideen, genau wie du es gesagt hast, einfach schon vorzulagern, dass das nicht jemand im Laden erst fragen muss oder nicht mal fragt, weil er es nicht weiß, sondern dass er es online schon gesehen hat und sagt, da gehe ich hin. Das ist eigentlich für lokale Unternehmen der größte Faktor.
Das ist der dritte Grund vielleicht sogar, also nicht nur Reichweite und Vertrauen, sondern auch, dass man Zeit spart im Verkaufsgespräch, wenn die Information schon da ist und die eine Entscheidung schon getroffen worden ist. Also wir hatten oft den Fall, dass jemand sehr viele Videos angefangen hat zu konsumieren und dann machst du das Gespräch und die Beratung und sagst, ja, wir haben jetzt die Wahl zwischen, ich sage jetzt mal, Carbon oder Aluminium. Und dann sagt jemand, ja, auf jeden Fall Carbon, weil ich habe das Video gesehen und wir nehmen Carbon. So, dann musst du gar nicht mehr erklären, warum, weshalb sowieso, sondern du hast es ja schon in einem Video gebracht und die 5 Minuten, die sparst du dir sozusagen in Anführungszeichen. Und die Kaufentscheidung ist auch schon viel klarer als jetzt momentan, wenn das nicht Video nicht gewesen wäre.
Genau, wenn jemand Videos schon geschaut hat von dir, komm da in den Laden und es geht nicht mehr um, kaufe ich oder kaufe ich nicht, sondern der hat vielleicht noch eine letzte Frage. Oder der hat nicht mal mehr eine Frage, der sagt immer, ich will es einfach nur machen. Also ich brauche nicht mehr diese Überzeugungsarbeit. Ist auch besser, wenn ich zum Beispiel Personal habe, dann muss das Personal auch nicht mehr so verkaufsgeschult sein. Es sind jetzt mehr Berater als Verkäufer auf einmal. Das fällt uns auch leichter zu beraten als zu verkaufen, weil verkaufen ist für manche sowas Anbieterndes. Ja. Das heißt, das ist auch ein Riesenvorteil definitiv. Ich glaube, wir müssen auch auf einen Punkt noch eingehen, dann bevor ich es vergesse, nämlich dieses Thema, ich bin aber nicht gut vor Kamera. Weil das wahrscheinlich ein Einwand, den viele haben. Weil die Leute glauben, sie müssten so sein wie Klaus Kleber früher oder sowas. Irgendwie so Nachrichtensprecher, das muss alles perfekt sein. Es soll gar nicht perfekt sein. Fernsehen verliert gerade gegen Social Media. Das ist ganz, ganz klar. Ja, die jungen Leute schauen gar kein Fernsehen mehr teilweise, die schauen maximal noch Netflix. Aber Fernsehen verliert. Oder auch diese politischen Talkshows. Die Einschaltquoten gehen immer weiter runter und diese langen Podcasts gehen hoch. Der Grund ist, weil das authentischer und ehrlicher ist. Wenn ich mache jetzt mal ein provokatives Beispiel, ja, ich will da niemandem auf die Füße steigen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Computerfachmann habe, ich will gar nicht, dass der eloquent ist. Ich traue dem dann gar nicht. Ich denke mir, du dürftest doch gar nicht eloquent sein, du musst doch den ganzen Tag am Computer rumschrauben, du darfst doch gar keine Zeit haben, so gut in Kamera sprechen zu können. Das sind natürlich unterbewusste Prozesse, die ablaufen. Aber was ich damit sagen will ist, wenn jemand sagt, na, ich bin so schlecht vor Kamera, du bist nicht schlecht vor Kamera. Wenn du mit jemandem reden kannst, dann kannst du auch in der Kamera reden. Und wenn du nicht in der Kamera reden kannst, deswegen machen wir das auch in dieser Frageform, red einfach mit jemandem. Lass dir die Fragen stellen und beantworte sie. Dann bist du authentisch. Und genauso wie du vor der Kamera bist, sollst du auch später sein. Es geht nicht darum, irgendwie einen Oscar zu gewinnen oder einen Speaking-Wettbewerb, sondern es geht darum, genau so zu sein, wie man wirklich ist. Und das kann jeder mit minimal Übung, man darf nur nicht dran denken, dass die Kamera da läuft. Das kriegt man einfach hin, wenn man mit jemandem spricht, im Gespräch.
Ja, du hast recht. Also im Business-Kontext mache ich das ja auch, wenn ich Kunden spreche. Im Endeffekt ist ja deine Ansage, du sollst einfach das Gleiche machen, wie du einen Kunden auch machst. Und du hast doppelt recht. Meine Tochter zum Beispiel, die ist 14. Ich würde behaupten, die hat noch nie normales Fernsehen geschaut. Hm. Weil, also haben wir es nicht. Wir haben keinen. Also du kannst bei unserem Fernseher bestimmt irgendwo die normalen öffentlichen, rechtlichen und privaten Fernseher aufmachen. Aber wir haben keine Antenne, wir haben kein Kabel. Es gibt eigentlich nur Netflix und YouTube halt sozusagen. Also, aber es ist nicht das Normale, dass jetzt halt meine Tochter zu irgendeiner Uhrzeit eine Serie startet. Das gibt's nicht.
Ja, weil also wir wollen selber bestimmen, wann wir es anschauen jetzt, ne? Und nicht, wann es im Programm kommt.
Ja, also früher haben wir doch irgendwie um 16 Uhr gab's, keine Ahnung, bei uns, Pokémon. Ja,
wie alt bist du denn?
38.
Ja, dann, wir sind ein bisschen auseinander, aber Pokémon gab es auf jeden Fall.
Meine Brüder haben Pokémon angeschaut. Da war ich, glaube ich, schon zu alt für. Ich war nie der Pokémon-Fan. Aber wir haben immer angeschaut, irgendwie, keine Ahnung, als ich noch kleiner war, eine Schlümpfe oder MacGyver oder irgendwas. Es war immer nur eine bestimmte Uhrzeit, wann das halt losgegangen ist. Und das haben wir gar nicht mehr. Also das gibt es nicht mehr.
Ja. Und das ist ja auch übrigens, das ist der gleiche Mechanismus, wie auch, wenn ich jetzt als lokales Unternehmen Videos mache, der Zuschauer bestimmt, wann er das Video anschaut. Das wollen wir heutzutage. Wir wollen nicht warten, bis es kommt. Wir wollen selbst das Video anschauen, da, wenn wir es jetzt sehen wollen. Früher war das eine DVD oder eine. In deinem Alter war es noch eine VHS.
Ja, das war eine Kassette, was das ja keiner mehr kennt. Das war so. Ne.
Ja, und jetzt ist es halt einfach Netflix und es ist eben auch YouTube. Und dann schaue ich mir genau das Video zu dem Zeitpunkt an, wo ich diese Information haben will.
Okay, das heißt, zusammengefasst, wir gucken uns erstmal an, für wen mache ich das? Dann brauchen wir ein paar Videos in kurz, ein paar Videos in lang, sozusagen. Und wie geht es denn dann weiter? Also deine Aussage ist ja eigentlich, wenn ich jetzt damit starte, ich brauche im Endeffekt einen Tag im Monat, in dem ich Content mache für einen Monat.
Genau.
Und so mache ich einfach weiter? Oder gibt es einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist die Größe, wo du dann mehr machen musst? Weil es gibt ja mal die Aussage, poste so viel wie möglich, einmal am Tag zum Beispiel in irgendeiner Form. Also was ist denn so dann der nächste Schritt?
Es kommt ein bisschen drauf an. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu erklären. Wenn ich ein lokales Geschäft habe, dann kann ich einen YouTube-Kanal zum Beispiel machen, wo ich einfach nur die relevanten Fragen beantworte. Dann muss ich auf Dauer sogar eher weniger machen. Also das ist quasi eine zweite Webseite dann.
Jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil meine Strategie war immer jeden Tag ein Video.
Genau.
Was weniger machen
müssen? Genau, ich komme gleich auch noch zur anderen Strategie. Man muss nämlich einfach nur überlegen, was man will. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache Videos, ich mache Social Media rein für Leute, die sich über mich informieren wollen, dann ist das, was ich gerade gesagt habe, die richtige Strategie. Dann kriege ich eine Frage im Laden oder es gibt irgendwie einen neuen Trend in meinem Gebiet und dann mache ich da mal ein Video zu. Dann ist es wie eine zweite Webseite. Dann lade ich dieses Video hoch auf YouTube und dann können die Leute das da einfach finden. Und dann ist es schon eher so, dass die Arbeit weniger wird, weil irgendwann sind alle Fragen beantwortet. Oder dann muss ich halt mal wieder eine neue dazu machen oder mal wieder runternehmen, wenn sie was geändert hat. Das ist der, sag ich mal, Minimumweg. Dann habe ich wie eine zweite Webseite. Es ist besser, als wenn es irgendwie in Textform irgendwo steht oder gar nirgends steht. So, und jetzt kommt die Strategie, die auch dich ja bekannt gemacht hat. Die Strategie ist wirklich, ich baue mir eine Community auf. Also Leute gehen gar nicht auf meinen Kanal, nur weil sie sich informieren wollen, sondern sie gehen auf meinen Kanal, weil sie mich sehen wollen. Ich werde Teil des Alltags. Das ist das, was du gemacht hast. Denken sich, was hat der Markus jetzt wieder für ein spannendes Video online? Und dann gehen die da aktiv drauf. Und das funktioniert dann ein bisschen anders. Da ist es so, die verfolgen dich einfach, die schauen deine Videos an. Und an dem Tag, wo sie sagen, hey, bräuchte eigentlich mal wieder ein Fahrrad, bist du der Erste, der in den Kopf kommt. Da wird gar nicht mehr nachgedacht, da wird gar nicht mehr verglichen, da wird nicht mehr geschaut, was ist denn bei mir in der Nähe. Da ist einfach nur, mein Fahrradmensch ist Markus. So. Und dazu muss ich dann schon immer Videos machen. In welchem Abstand das ist, also jeden Tag eines ist eine starke Leistung. Das muss man nicht unbedingt machen, würde ich jetzt behaupten. Man kann auch einfach hergehen und sagen, einmal pro Woche kann man die gleichen Ergebnisse erzielen. Einmal pro Woche und lieber ein bisschen mehr Gehirnschmalz vielleicht in dieses eine Video rein, dass es gut wird, als jeden Tag, kann genauso gut funktionieren. Also diese Sequenz von, man macht einen Tag im Monat, wo man alles aufnimmt, das kann man schon so beibehalten dann. Und die Zeit sollte man sich auch nehmen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, weil Leute sagen, ja, ich muss ja normal arbeiten noch. Ja, an sich stimmt es, aber wenn du mal ein bisschen Videos gemacht hast und darüber mehr Leute kommen zu dir, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst Preise erhöhen oder du sagst halt einfach, oder du hast die Menge erhöht oder du stellst jemanden ein. Also wird alles leichter damit. Am Anfang ist es ein bisschen mehr Arbeit, muss man ehrlich sagen. Auf lange Sicht, du stehst wahrscheinlich nicht mehr groß in einem Laden drin, schätze ich jetzt mal.
Nee.
So.
Ich habe dafür auch andere Arbeit, ja. Aber
genau, aber du hast dich im Endeffekt aus dem Geschäft auch dadurch rausziehen können. Wäre das ohne die Videos auch möglich gewesen?
Auf gar keinen Fall. Also mein Werdegang war ohne YouTube, wäre der ein ganz anderer gewesen.
Ja. So, und ich weiß nicht, ob du jetzt weniger arbeitest oder, aber du könntest vielleicht, wenn du wollen würdest, du hast jetzt die Entscheidungsfreiheit. Wenn du keine Präsenz hast, wenn du keine Videos hast, dann hast du diese Entscheidungsfreiheit gar nicht. Weil du musst ja jedes Mal dafür, du musst jedes Mal im Laden sein, du musst dafür kämpfen, dass jemand in den Laden kommt. Wenn du die Videos hast, musst du nicht mehr dafür kämpfen. Die Leute kommen einfach, die kennen dich. Die empfehlen dich ja auch weiter. Man schickt dir auch Videos weiter. Man kennt jemanden, der vielleicht sagt, was weiß ich, bei mir, das Fahrrad ist schon so alt, ich bräuchte mal ein neues, oder bei der Fahrradtour, es macht keinen Spaß mehr. Ja, das erzählt er einem im Gespräch und dann habe ich vielleicht dein Video gesehen und dann sag, schau mal hier, der macht Videos dazu, informier dich da mal. Also es macht alles so viel leichter. Alles ist halt ein Investment und am Anfang ist ein Investment immer erst auch, ich stecke etwas hinein und am hinten raus bringt es mir viel mehr, als wenn ich es nie gemacht hätte. Und jetzt kommt ja noch ein wichtiger Punkt dazu, haben wir denn überhaupt die Chance heutzutage Nein zu sowas zu sagen? Irgendeiner wird es immer machen. Also ich kenne in keiner Branche niemanden, der sagt, das mit dem Online, das probiere ich jetzt mal. Also niemand, der es nicht sagt.
Der es nicht sagt, ja.
So, es gibt immer jemanden. Und deswegen sollte ich vielleicht lieber mal Schritt halten mit dem.
Die Schwierigkeit, die du halt hast, ist vielleicht, dass es jetzt nicht so gut wahrnehmbar ist, sag ich mal. Also, ich sag ein Beispiel, wir haben ja ein System daraus gemacht und wir haben Neugründer, die einen Fahrradladen gründen. Und wenn du jetzt halt bei uns sozusagen anfängst, dann hast du direkt die Baseline von 1600 Videos auf YouTube. Da kommen nicht mehr jeden Tag, aber dreimal die Woche nach wie vor. Also wir haben im Anfang, in den ersten zwei, drei Jahre jeden Tag ein Video gebracht. Mittlerweile dreimal die Woche. Und wir haben eine sehr hohe Reichweite dafür und wir haben auch sehr hohen Vertrauenslevel. Und es gibt Neugründer, die nach zwei, drei Jahren dann sagen, ja, jetzt war schön mit euch, aber ich mache jetzt mal alleine weiter. Weil dieses Level von Anfang an gewohnt ist und es schwerfällt, das zu verknüpfen. Mhm. Ja, weil ein Kunde, der reinkommt, ja nicht unbedingt sagt, na, ich komme, weil ich es auf YouTube gesehen habe, sondern sagt, ja, mein Nachbar hat empfohlen. Oder ich komme, weil ich vorhin gehört habe, dass ihr so gut seid. Das ist immer, also, aber am Ende des Tages hast du ja vorhin was Gutes, also in meiner Meinung sehr Schlaues gesagt, dass jemand sich umschaut und recherchiert und macht und tut sozusagen. Und was ich habe von einigen Leuten gehört, die angefangen haben mit Instagram, angefangen haben mit YouTube und dann wieder aufgehört haben, weil sie keinen Erfolg davon direkt gemerkt haben. Sehr und ich glaube, die ein schwieriger Punkt ist, wirklich dran zu bleiben und das über mehrere, längere Zeit zu machen, weil einfach die Touchpoints zwar mehr werden, aber es trotzdem sehr schwer messbar ist. Also es ist nicht so, dass unser Laden gestürmt wird jeden Tag von Leuten. Ne? Aber wir können sagen, dass jetzt in dieser Krise, die wir gerade haben in der Fahrradbranche, die du vielleicht mitbekommen hast, ne, in den letzten drei Jahren, das ist ja große Krise in der Fahrradbranche. Und in den letzten zwei, drei Jahren sind meine Standorte und die Standorte von Fitbike sind hier und da auch ein bisschen geschlingert, aber die sind deutlich besser durchgekommen als viele, viele andere. Aber man weiß jetzt nicht, woran liegt das. Das kann mehrere Faktoren haben, das kann sein, dass wir besser zusammen einkaufen, das kann sein, dass wir mehr Reichweite haben, etc. Aber ich würde behaupten, dass auch diese große mediale Präsenz einen Punkt davon ist, warum wir sozusagen durch diese Zeit einfacher durchkommen als der ein oder andere, der gar nichts hat.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieses, ich merke das nicht direkt, weil man darf sich nicht Folgendes vorstellen, man darf sich nicht so vorstellen. Ich mache jetzt ein Video, das dauert 30 Sekunden und dann stelle ich das online und dann rennen sie mit den Laden
ein. Da geht die Tür auf und
so, schlage von Menschen. Alle, ey, wir haben alle dieses Video gesehen, wir wollen. So ist es nicht. So ist es natürlich nicht. Aber das Video ist ein Mosaikstein. Das Video ist der erste Schritt. Ah, okay. Das wird nicht mal richtig wahrgenommen. Ah, ja, hab ich gesehen. Ich krieg ein neues Video. Oh, interessantes Video. Ich krieg ein drittes Video. Moment mal, den kenne ich doch. Ah, das ist der letztens. Okay, ich schaue ein viertes Video. Ist wieder gut. Fünftes Video ist wieder gut. Okay, ich klicke mal drauf. Okay, krass, was der alles noch macht. So wie ich es vorhin beschrieben habe. Und jetzt, selbst wenn der in den Laden kommt, wird er sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, weil der kommt vielleicht erst ein Vierteljahr später in den Laden. Dann wird er gar nicht sagen, hey, ich habe dich auf Instagram entdeckt. Das weiß der gar nicht mehr. Aber es hat dazu beigetragen. Das heißt, vieles ist, wie du es richtig gesagt hast, nicht unmittelbar wahrzunehmen. Aber es spielt trotzdem eine große Rolle. Weil alleine unterbewusst, ich meine, heutzutage ist es so, man muss Leute häufiger sehen als früher, damit man was bei denen kauft. Also früher, das nennt man Touchpoints im Marketing. Ja? Ich muss quasi Berührungspunkte mit demjenigen haben. Und die werden immer mehr, weil wir in einer Zeit leben, wo wir weniger vertrauen. Das hat ganz verschiedene Gründe, aber es ist einfach so. Und jedes Video ist ein Touchpunkt, ein Berührungspunkt, ein Vertrauenspunkt. Und selbst wenn der dann am Ende, das ist ja das Allerspannendste, wenn er dann am Ende sagt, ich wurde empfohlen, vielleicht hat er davor aber schon 10 Videos gesehen. Und das ist nicht die Empfehlung gewesen, sondern die Empfehlung ist nur der letzte Schritt. Ja, also wenn ich ein Reagenzglas habe und ich schütte da 8 Sachen rein, dann ist doch nicht die 9. der Grund, warum das explodiert. Das sind doch die 8 davor auch. Die 9. Mischung, ja, die macht am Ende das große Feuerwerk. Aber ohne die anderen 8 wäre da gar nichts passiert. Und so muss ich es eigentlich sehen. Also es ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass du es ansprichst, dass da keine falsche Erwartungshaltung ist. Aber das Entscheidende ist, wenn ich gar kein Reagenzglas habe, dann passiert nichts. Und wenn die anderen Reagenzgläser haben und die immer weiter befüllen, dann wird es irgendwann bei mir einfach vorbei sein. Das ist halt einfach so. Und wir werden nicht mehr zurückgehen aus der Online-Welt. Also das wird definitiv nicht passieren. Wir werden auch nie wieder Kutschen nutzen statt Autos.
Das heißt, du sagst, es ist eigentlich gar keine Option, ob ich bei Social Media bin oder nicht bin. Es muss eigentlich sein.
Ja, es sei denn, ich habe wirklich einen entweder brutal guten Kundenstamm, der auch immer in der nächsten Generation mich weiterempfiehlt und ich sage, das reicht mir. Aber ansonsten, das ist halt der Lauf des Lebens. Auch Stammkunden sterben halt irgendwann weg. Und wenn ich nicht bei den Leuten, die nachkommen, präsent bin, die gehen dahin, wo Präsenz ist. Ja, weil irgendwohin gehen sie immer. Deswegen, aus meiner Sicht, gibt es keine andere Option. Außer ich habe irgendwie vielleicht einen guten Partner, der gibt mir immer Kunden, ja, weil was weiß ich, ich bin ein, keine Ahnung, bleiben wir bei dem Thema Friseurladen und immer wenn jemand ein Brautkleid kauft, dann sagt der, hey, da gibt es übrigens noch den Friseurladen und der empfiehlt mich immer. Ja, okay, gut. Aber dann bin ich immer abhängig von dieser einen Person. Das funktioniert natürlich auch. Aber ich mag Abhängigkeiten zum Beispiel nicht.
Ja, die Fahrerbranche meiner Brille hat in den letzten Jahren einfach extrem Glück gehabt, weil wir haben sozusagen äußere Faktoren gehabt, Leasing, E-Bike, Corona, die uns immer wieder Leute in den Laden reingespült haben. Und es gab viele Läden, die hätten eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr, aber durch äußere Einflüsse gab es Umsatz. Und jetzt ist das alles vorbei. Deswegen ist ja gerade diese Krise so da. Ne? Zu dieser Krise kommen auch ein paar andere Faktoren dazu, aber vor allem ist die Erwartungshaltung, ja, da kommen immer Leute in den Laden rein und die kommen jetzt auf einmal nicht mehr. Und es gibt keinen Weg, wie ich Leute in den Laden reinbekomme. Mhm. Also wenn du jetzt 10 Jahre lang einfach oder 20 Jahre lang nichts gemacht hast, deine Homepage ist 20 Jahre alt, deine Außendarstellung ist 20 Jahre alt und du hast Glück gehabt, dass immer Leute in den Laden reingekommen sind und auf einmal gibt es aber dieses Glück nicht mehr, weil äußere Faktoren fehlen und jetzt hängst du da sozusagen in der Form. Ne? Und da musst du irgendwas machen. Du kannst weiter hoffen, dass jemand in den Laden reinkommt oder du kannst etwas machen. Das ist ja das, was wir hier, was meine Message ist, machen ist besser als nur hoffen. Bei machen wird irgendwas bei rumkommen. Bei hoffen muss ich hoffen, dass irgendwas bei rumkommt. Und es kann was bei rumkommen, aber es muss auch nichts bei rumkommen in der Thematik.
Absolut. Ich kann ja über Videos sogar selbst einen Bedarf erzeugen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber kann ich. Man, jetzt ist zum Beispiel Paddle. Hast du das mitbekommen? Paddle ist total im
es kommt
Trend. Immer, ja, also das ist quasi Tennis mit Wänden, so vereinfacht gesagt. Jeder spielt das jetzt. Mein Bruder war vor ein paar Tagen um 23 Uhr Paddle spielen, weil davor alles ausgebucht war. 23 Uhr.
Da so. Schlafe ich.
Normal. Da sollte er, also der ist Mitarbeiter von mir, da sollte er eigentlich auch schlafen. Aber was ich damit sagen will, ist, Oder Stand-Up-Paddling ist auch zum Beispiel was. Das ist auch über Social Media, ja? oder irgendwelche Orte. Also ein Freund von mir hat sich spezialisiert auf Tourismus, Social Media für Tourismus. Da macht er halt dann irgendwie Videos von dem Hotel und dann, was weiß ich, wollen alle in dieses Hotel auf einmal, weil der Blick da so toll. Also ich kann da so viel erzeugen, was sonst gar nicht möglich wäre. Und es ist ja immer auch ein Mix. Ich kann da auch mal hergehen und sagen, ich mache mal eine Kleinigkeit anders. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt ein Restaurant, ich weiß nicht wo, da ist eine Stoppuhr. Und wenn du an der Kasse bist, dann drückst du diese Stoppuhr. Und wenn du genau 10 Sekunden stoppst, auf die Hundertstel, dann kriegst du das Essen gratis. Das ist eine super Idee. Weil wer schafft das? Ich meine, das schafft fast keiner. Ich habe das als Kind ganz oft gemacht und war wirklich gut und habe es trotzdem oft 200stel, 300stel nicht geschafft. So, das wird gefilmt. Da kann ich ja jeden Tag im Endeffekt, wie es wieder Leute versuchen. Manchmal schaffen sie es, manchmal nicht. Ich stelle es auf Social Media, sage, das ist meine Adresse von einem Restaurant. Was wird passieren? Mir wird es vorgeschlagen. Ich denke mir, ich habe das als Kind geübt. Ich schaffe das, ja, weil ich mich wieder gottlos überschätze. Ich gehe in das Lokal und selbst wenn ich es nicht schaffe, war es ein Event. Also auch das, was für ein Ideenreichtum da ist. Aber wie hätte ich das denn sonst darstellen sollen? Das erfährt ja sonst niemand. Also das kann vielleicht wieder weitererzählt werden. Aber die große, große Reichweite kriege ich doch wieder über die Videos. Also ich kann auch eine kleine Idee nehmen, die gar nichts mit meiner Branche zu tun hat, die alle anderen nicht machen. Zeigt es auf Social Media, muss ich mir nicht mal vor eine Kamera stellen. Ich filme das einfach und die Leute kommen. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten und keiner macht's ja.
Es kommen immer mehr, aber es ist immer noch eine sehr überschaubare Anzahl, könnte man sagen.
Super also, überschaubar. Ja. Also nimm mal Restaurants. Wie viele Restaurants kennst du, die irgendwas besonders machen?
Ich gar nicht. Aber wir waren vor kurzem in einem Restaurant in München, weil wir geinfluenced wurden, also meine Frau, weil die in der Tat oft irgendein TikTok-Video gesehen hat und das total spannend fand und dann sind wir hingegangen.
Über TikTok entdeckt.
Über TikTok, genau.
Ja. Das ist ich. Vielleicht mache ich ein Lokal auf, wo einfach das Menü andersrum serviert wird.
Das ist doch im Endeffekt der Erfolg von, wie heißt der Typ mit den goldenen Steaks?
Yeah,
Salt Bad, genau. Das ist doch im Endeffekt, ist ja auch durch Social Media groß geworden.
Hat die ganzen Fußballer ja bekommen. Da waren ja Ronaldo, Messi, Ribéry, alle Leute waren ja bei dem. Nur weil er ein bisschen das hier gemacht hat auf Social Media und ein bisschen Gold drüber. Aber das ist eben, es ist die Kombination aus der besonderen Idee, wobei die jetzt ja auch nicht, es ist nicht so, dass du da irgendwie jahrelang nachdenken musst. Also so krass ist die Idee jetzt auch wieder nicht. Aber es ist halt dann verbreitet worden über Videocontent.
Naja, er hat schon was, glaube ich, Besonderes in der Darstellung gemacht. Er war auch, ist auch ein besonderer Typ, der ist irgendwie nicht normal, sag ich mal. Er hat mit seiner Sonnenbrille und so fort. Und dann hat er irgendwie auch das anders serviert als jemand und es wurde eben aufgezeichnet. So, das Beispiel ist ein Restaurant. Es gibt, glaube ich, jetzt kein Video, wie er das zubereitet. Es gibt sogar Videos, wie er das zubereitet, aber auch auf seine besondere Art und Weise zu sagen, aber nicht jetzt, wie er das Fleisch auswählt oder warum ist das. Das ist kein Mehrwert-Content. Also, wie wir jetzt im Fahrradbereich machen wir ja Mehrwert-Content, die dir so sagen, wir würden dir jetzt zeigen, wie du zu Hause ein Fleisch besser zubereitest in der Form. Das macht er nicht.
Ja.
Sondern der tut ja sozusagen den Besuch in seinem Restaurant darstellen, besonders machen. Und das heißt, du hast nichts, was du zu Hause nachmachst, sondern du sagst, das finde ich spannend, da gehe ich jetzt auch hin, was ja für ein Restaurant Sinn macht.
Genau, für einen Fahrradladen macht diese Art jetzt vielleicht weniger Sinn.
Ja, wir können es ja mal ausprobieren, ich kann ja mal Videos machen, wo ich die salze.
Ja, oder mit Fahrradöl irgendwie, ja, oder keine Ahnung, ja. Ja, aber dieses Stoppuhr-Ding könnte ja jeder machen.
Okay, das heißt,
bei einem Hochpreisprodukt muss man aufpassen, ja, so 6.000 Euro, aber du kannst ja auch einen Rabatt machen. So was weiß ich, wenn du eine Hundertstel dran bist, gibst du 5%, wenn du es genau schaffst, 10%. Was auch immer. Ich will damit nur sagen, die Kombination aus diese Ideen zeigen, aber auch zu informieren, den hier, um den, der könnte ja auch Informationsvideos machen. Über Fleisch.
Ja.
Ging ja genauso.
Da sind wir eigentlich beim ersten Punkt gewesen. Was wäre meine Zielgruppe und was interessiert diese Zielgruppe?
Genau.
Was möchte ich damit erreichen?
Genau. Das hier wäre jetzt wahrscheinlich wieder für Reichweite, würde aber gleichzeitig auch die Leute anziehen. Das ist halt jetzt ein Ausnahmefall. Aber was weiß ich, ich schaue mir diese Videos gerne an, wo der dieses Salz streut und dann erklärt er mir aber gleichzeitig, warum sein Steak besonders gut ist oder warum das besonders gesund ist oder wie man das zubereitet. Dann gehe ich trotzdem wieder zu dem hin, weil ich ihm wieder vertraue.
Okay. Jetzt haben wir ja die Frage noch offen gelassen, wie wähle ich sozusagen eine Agentur aus? Kannst du da vielleicht nochmal 1, 2, 3 Tipps geben, wie jetzt jemand sagt, okay, ich bin bei Null, ich habe keine Ahnung, ich will mir helfen lassen. Was kann ich denn beachten, dass ich jetzt die richtige Agentur auswähle?
Ja, also ich mache das jetzt mal für eine Agentur, die wirklich auf Video-Content spezialisiert ist. Ich muss mir aus meiner Sicht folgende Fragen stellen. Das erste ist mal, wie viel Geld will ich investieren? Weil es gibt zwei Wege. Wir zum Beispiel haben uns extra so positioniert, dass wir alles simpel halten. Wir machen dann nicht 800 Cuts rein und Bling-Bling-Gedönse und so, sondern wir sind einfach mal hergegangen und haben gesagt, was ist eigentlich das Wichtigste? Das Wichtigste ist der Inhalt. Das Wichtigste ist, was sagt jemand in dem Video? Wenn das überzeugend ist, dann wird es am Ende auch ein gutes Ergebnis bringen. Also sind wir auch in der Preiskategorie, die nicht so hoch ist. Wir zum Beispiel haben auch gesagt, wir fahren nicht zum Kunden und filmen da, weil das Handy aufstellen und online mit uns reden, das kann der Kunde auch selber. Da geben wir eine Einführung. Also das ist die erste Frage. Was ist eigentlich das Wichtige? Was ist mir wichtig? Wenn ich natürlich hergehe und sage, nee, ich will nicht mal ein Handy bedienen. Ich will, dass jemand zu mir fährt, eine Kamera aufstellt und so weiter. Dann muss ich halt mit mehr Geld rechnen, das ich ausgeben muss. Also die erste Frage ist Preis. So, dann das Zweite, wenn es um Videocontent geht, es geht nicht darum, einen Videografen zu haben. Also es geht nicht darum, dass der gut ist im Aufnehmen und im Schneiden. Es geht darum, einen Content-Spezialisten zu haben, einen Inhaltsexperten, weil der Inhalt ist das Entscheidende. Das heißt, ich brauche jemanden, der schon mal nachgewiesen hat, und da würde ich mich auch gut informieren, dass er schon mal Aufrufe und Kunden erzeugt hat für andere, die er betreut hat. Ja? Am leichtesten ist natürlich immer, wenn ich jemanden kenne, der mit jemandem zufrieden ist und gute Ergebnisse hat. Wenn ich aber keinen kenne, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann mich in solchen Podcasts informieren, man kann ja leicht recherchieren. Aber das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist eben, dass ich einen Inhaltsexperten habe und keinen Videografen. Also ich sollte nicht irgendwie mir so einen Freelancer holen, der Cutting gemacht hat. Und das ist gar nichts gegen Cutter, wichtige Aufgabe. Aber wenn, dann sollte dieser Cutter auch wirklich wissen, welche Arten von Content brauche ich, wie bereitet man das richtig auf. So. Und am besten ist einfach zu sagen, mit wem hast du schon gearbeitet? Und sich das anzuschauen, weil ich kann das ja dann auch wirklich sehen. Sind das gute Videos? Sind das Ergebnisse? Ich kann die kontaktieren. Das ist am leichtesten. Zu sagen, gib mir mal 10 Leute, mit denen du schon gearbeitet hast. Wenn der keine 10 hat, dann würde ich sowieso vorsichtig sein. Und dann kontaktiere ich die und dann frage ich, wie ist die Zusammenarbeit? Wie ist denn der? Ist das ein anständiger Kerl? Passt das von den Ergebnissen? So würde ich da vorgehen. Ich würde immer jemanden fragen, der auch mit dem zusammenarbeitet. Dann kann nicht so viel schief gehen. Was man nicht machen sollte, von großen Versprechungen beim Verkaufsgespräch sich irgendwie beeindrucken lassen. Ja, wir garantieren dir dann das und niemand kann irgendwas garantieren. Es gibt keine Garantie. Ich kann auch nicht garantieren, dass wenn jemand zu uns kommt, dass er dann eine gewisse Zahl von Aufrufen hat. Das ist einfach super, super unseriös. Da muss man mal vielleicht was adaptieren oder so. Also da auf jeden Fall vorsichtig sein und sich einfach bei Leuten informieren, die es schon mit der Agentur gemacht haben.
Gibt es für dich irgendeine Art Kennzahl, mit der man den Erfolg messen kann? Früher war ja das Thema Follower ganz entscheidend, was ja heute im Endeffekt in meinen Augen keine Rolle mehr spielt.
Ja, auch hier wieder, was will ich? Also, wenn ich sage, ich möchte sehr bekannt werden, ist es leicht zu messen, weil dann misse ich es natürlich über die Aufrufe. Ja? Also, wie viele Leute schauen sich ein Video an und das kann man da...
Aber Aufrufe kann ja auch, wenn eine falsche Zielgruppe ist, ne? Also das hatten wir ja vorhin als Beispiel.
Deswegen habe ich gesagt, nur wenn man bekannt werden will, okay. Da muss man noch, die zweite Stufe ist, will ich bekannt werden in meinem Bereich. Das kann ich jetzt nicht direkt messen. Ich kann aber schon schauen, habe ich inhaltlich was gemacht, was meiner Zielgruppe entspricht und dann die Klickzahlen mir anschauen. Also dann komme ich da nah ran. Was man eben schlecht messen kann, das hast du vorhin angesprochen, ist ja, wie viel kommt denn jetzt über dieses Video? Wie viel kommt denn jetzt wirklich über diesen Channel? Das kann man schwer messen. Da kann man dann nur sehen, okay, ich habe angefangen im Januar Videos zu machen, jetzt ist Mai, es hat sich irgendwie was getan. Ich merke, die Leute im Laden, die Verkaufsgespräche werden kürzer. Ich merke, dass Leute nicht mehr so viel mit mir diskutieren. Ich merke, die Leute kommen von weiter weg. Aber es ist schwer zu messen. Da muss man auch einfach ganz ehrlich sein. Das Einzige, wo es messbar ist, ist, jemand schaut ein Video an, darunter ist ein Link, er klickt auf den Link, diesen Link habe ich getrackt, er kauft was darüber. Das kann ich messen. Aber es ist so ein Zusammenspiel von, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Reagenzglas, dass die Messbarkeit ist einfach schwierig. Muss man einfach zugeben. Ja? Wir würden uns auch wünschen, man könnte das besser messen, aber wir haben noch keinen guten Weg gefunden.
Das mit dem Link ist ein super gutes Beispiel, weil du kannst ja ein Video haben und einen Link drunter haben, auf den klickt keiner drauf, aber geht in den Laden rein, kaufst da.
Richtig.
Dann hast du den Link, du hast ein Video gehabt, aber du hast trotzdem nicht die Connection dazu aufgebaut.
Richtig, aber der kommt vielleicht in den Laden und sagt nichts von dem YouTube-Video und du denkst dir, Ja, der ist halt viel vorbeigelaufen. Ja, genau. Ja, deswegen die Messbarkeit ist schwierig. Also es ist ein Problem. Ich würde einfach hergehen und sagen, lieber kann ich es nicht so gut messen, aber ich sehe hinten raus, es tut sich irgendwas, bevor ich sage, ich kann es nicht messen, dann lasse ich es lieber.
Ja, das ist ja meine, also bist du ja bei mir, sind wir einer Meinung, könnte man sagen. Ja? Also ja. Ich habe hier was gemacht und dann, selbst wenn ich dann damit negativ, also wenn ich nichts, kein Ergebnis hätte, ich habe wenigstens was probiert. Ne? Ich war aktiv sozusagen. Das finde ich immer das Allerwichtigste, dass ich aktiv bin und ich mache irgendwas, bevor ich gar nichts mache und dann hoffenderweise sozusagen ein Problem habe.
Ja, also wenn ich was mache mit einer Agentur zusammen, die da drüber schaut, die das für mich ausarbeitet, dann wird auch immer was passieren, so ich meine Zielgruppe kenne.
Ja.
Wenn ich also, das nicht tue, dann kann die Agentur auch wenig machen.
Genau, also würde ich nochmal vielleicht einen Nebensatz von mir. Ich habe ja gesagt, ich habe viel Geld versenkt in Agenturen. Ja, habe ich auch. Also ich habe definitiv auch viele Versprechungen bekommen, die nicht eingehalten wurden, sondern sofort. Aber ich habe aus jedem Mal zusammen mal etwas gelernt und habe sozusagen immer etwas mitgenommen dabei. Und ich würde das vielleicht, was du jetzt gesagt hast, nochmal anschließen. Ich fände es schon wichtig, dass man sich selber auch informiert und selber auch ein gewisses Eigen-Know-how anlernt, um eine Agentur auch ein Stück weit steuern zu können. Ja, also man muss schon, finde ich, viel Glück haben, eine Agentur zu finden, in der man einfach von Anfang an vertrauen kann und das läuft dann schon.
Ja.
Wenn ich so ein gewisses Grundverständnis habe von Social Media oder von Marketing allgemein, dann glaube ich, kann man auch, ist die Chance, verarscht zu werden, sage ich mal, oder vielleicht nicht so gute Ergebnisse zu produzieren, ist dann geringer, weil ich ja manche Dinge einfach auch selber dann verstehe. Also wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ja, ich verspreche dir mit 5 Videos die Woche eine Umsatzverdoppelung, dann, wenn man dir zugehört hat, dann weiß man, das kann schon nicht funktionieren. Aber es wird andere Dinge geben, die versprochen werden, wo man einfach weiß, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dann kann das nicht sein.
Ja. Im Endeffekt sollte man sich so weit einarbeiten, dass man immer versteht, was die Agentur da macht. Man muss es nicht in der Tiefe verstehen, aber es ist ja ein Zusammenspiel. Wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, der bringt die inhaltliche Expertise mit, wir bringen die Formulierungsexpertise mit und das Know-how zu Social Media. Und wir lernen immer mehr seine Inhalte kennen, wir müssen ja da auch ein bisschen reinkommen, und der andere lernt immer mehr kennen, deswegen macht ihr das so, dieses Video bringt jetzt das, okay. Und so lernt man eigentlich wechselseitig. Und das finde ich auch am besten, weil da entsteht ja dann auch die beste Beziehung miteinander. Und irgendwann sind wir ähnlich gut in den Inhalten, dann können wir bessere Ideen liefern. Und der andere ist ähnlich gut im Sinne von, okay, ich weiß ganz genau, jetzt machen wir wieder ein Video für Reichweite, jetzt machen wir wieder ein Video für den Verkauf. Ja, deswegen sollen wir das da hochladen und nicht da. Und so wächst das Ganze dann im Endeffekt. Genau, also man muss schon, oder man sollte schon versuchen, sich ein Know-how anzueignen. Das ist am Anfang natürlich nicht so leicht, dass man checkt, wenn die Agentur kompletten Mist baut.
Ja.
Zumindest das. Oder wenn die einem was nicht wirklich gut erklären können, warum die das jetzt machen, auch vorsichtig sein. Wir sind immer super transparent. Wenn eine Frage kommt, ich mache so viele lange Sprachnachrichten, ich schäme mich manchmal dafür, weil ich will, dass der das so in der Tiefe immer versteht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man immer mehr auch selber reinwächst.
Sprachnachrichten sind super, ich verstehe gar nicht, was du hast.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hälfte der Menschheit mich dafür hasst.
Ich kenne auch ein paar. ich wollte Agentur jetzt auch nicht schlecht reden in der Form. Ich finde es einen super guten Weg, um damit anzufangen, auch länger mit zu arbeiten. Auch viele Arbeit, sage ich mal, an Experten outzusourcen, die man vielleicht selber gar nicht machen kann. Ne? Weil wenn ich jetzt Inhaber eines Fahrradladens bin, ist ja nicht meine Expertise, Social Media Content zu machen, sondern eigentlich meine Expertise Fahrrad. Und ich möchte mich jetzt auch nicht sozusagen umswitchen von meinem Hauptthema. Ne? Also das machen wir ja für andere Fahrradgeschäfte, machen wir ja Social Media, damit die sich um ihren Alltag kümmern können. Also von daher bin ich voll dabei. Sind wir im Endeffekt auch eine Agentur, die halt vielleicht ein bisschen spezialisierter sind als jetzt eine Standardagentur. Aber man muss schon ganz schön aufpassen und wir haben viel Geld versenkt und wir nutzen es aber trotzdem heute immer noch. Aber wir machen das eher aus einem anderen Gedanken, uns immer wieder zu challengen. Ja? Sind wir noch gut, sind wir nicht gut? Dann suchen wir uns wieder eine neue Agentur und wir merken bisher zum Glück immer, dass wir schon echt gut sind, aber das merken wir halt auch, indem wir uns auch mal challengen lassen von einer Agentur. Und das ist mal ein anderer Weg, vielleicht auch mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, als wenn man neu anfängt zu sagen.
Ja, also genau, wenn man fortgeschritten ist, ist das ein guter Weg. Jede Agentur arbeitet ja auch ein bisschen anders vielleicht, dann kriegt man wieder einen neuen Impuls. Das kann auch ganz gut sein, wenn man neu anfängt. Ich meine, jeder, der schwimmen lernt, macht einen Schwimmkurs. Jeder, der Skifahren lernt, macht einen Skikurs. Und dann irgendwann kann man auch theoretisch alleine fahren. Aber zum Beispiel, darf gar nicht sagen, meine Freundin, ich weiß noch nicht, ob wir schon sind, wir sind kurz davor, die ist super im Skifahren, aber die nimmt sich trotzdem immer noch einen Skilehrer, weil sie sagt, dann will ich halt noch an der Technik ein bisschen feilen. Und so ist das mit einer Agentur dann später auch. Aber am Anfang ist es relativ schwierig, Skifahren zu lernen ohne einen Skilehrer. Oder ich lerne mir was Falsches an. Und es funktioniert für mich vielleicht auch, aber ich mache mir das Knie kaputt und merke, dass erst zu spät. Das ist halt gefährlich. Ja? Und deswegen würde ich, also ich, wenn Dinge starte, ich hole mir immer einen Experten dazu. Weil ist ein Abkürzungsdenken einfach. Der weiß viel mehr. Aber bei der Auswahl aufpassen. Das auf jeden Fall.
Gut, dann haben wir jetzt sozusagen nochmal dieses Beispiel gebracht. Was mache ich, wenn ich bei Null wieder anfange? Vielen, vielen Dank, dass du uns sozusagen auf diese Reise mitgenommen hast. Weil ich denke, das ist ein Thema, was unheimlich viele Leute beschäftigt und beschäftigen sollte. Ja, also hoffentlich sind jetzt ein paar Leute dabei, die diesen Kanal, diesen Podcast oder das YouTube-Video anschauen und sagen, ja, ich habe schon lange darüber nachgedacht und jetzt fange ich einfach mal an. Mit deinen Tipps, also vielen, vielen Dank. Und wir haben jetzt gelernt, dass es keinen Würde gibt oder es wäre gut anzufangen, sondern im Endeffekt sagst du, du bist sonst unsichtbar. Ja, also du musst einfach anfangen.
Ja.
Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert gerne einfach unter dem Video. Bei YouTube geht das ja, bei Podcast-Szenario vielleicht nicht so, aber es gibt ein YouTube-Video dazu. Von daher gerne kommentieren. Und vielleicht gibt es die Chance, dass wir dich in einem halben Jahr nochmal einladen und wir nochmal vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen können.
Gerne.
Aber gerne. Vielen Dank, dass du da warst.
War immer noch an der Oberfläche. Man könnte noch so viel sagen, wie baut man ein Video auf und so. Wir können gerne, wenn du möchtest, auch hier irgendwie mein Instagram oder auch gerne meine WhatsApp-Nummer verlinken. Und wenn jemand eine Frage hat, kann er gerne schreiben.
Würden wir unter dem Video einfach sozusagen in der Videobeschreibung machen oder in den Podcast Notes, glaube ich, heißt es. Ich bin noch bei dieser YouTube-Welt gefangen.
Ich glaube, Show Notes.
Show Notes, okay. Ja, dann würden wir da das machen, gerne. Und wenn wir dann einen oder anderen motivieren könnten, dann wunderbar. Und wenn wir gerne mal, wir können gerne mal deeper einsteigen. Weil das ist ja ein Thema, was mich total interessiert. Sozusagen.
Man merkt auch, dass du viel Ahnung hast.
Das glaube ich nicht, aber ich will behaupten, immer noch an der Oberfläche zu kratzen. Aber
ja, ist schon ganz gut.
Die
Grundgedanken stimmen schon, das ist das Wichtigste.
Okay. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ja, und dann sehen wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal.
Hoffe ich doch.
Danke dir.